Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Viele Produktteams erfassen jede Menge Zahlen, aber treffen trotzdem keine bessere Entscheidung. Marc Roulet zeigt im Gespräch mit Tim, warum das so ist und welche Metriken wirklich auf Klarheit und Wirkung einzahlen.
Ja, heute soll es um Wirkung gehen mal wieder. Über Wirkung und Outcome sprechen wir viel, aber heute insbesondere aus dem Blickwinkel, wie die richtigen Metriken oder bessere Metriken uns zu besseren Produktentscheidungen führen können. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, den ich mit einem ganz hervorragenden Talk auf der Product at Heart in Hamburg dieses Jahr kennengelernt habe. Herzlich willkommen, Marc Roulet. Hallo, lieber Marc.
Hallo, Tim. Danke für die Einladung.
Marc, das freut mich, dass das klappt und dass du direkt Ja gesagt hast, als ich dich angesprochen habe, weil dein Talk hat mich sehr begeistert, das Thema hat mich sehr begeistert. Du bist, glaube ich, auch Businessmensch von Hause aus und ich ja irgendwie auch, ich sage ja immer so, blöder BWLer irgendwie, Zahlen, Businesszahlen, das reizt mich. Und ja, wer ist Marc Roulet? Marc ist bei Safdesk und dort Vice President for Data and Analytics, ist aktuell bei Safdesk, hat schon viele andere spannende Stationen hinter sich. Vor allem ist Marc aber aus dem, was ich so rausgefunden habe, bislang super leidenschaftlicher Verfechter von sinnvollen Produktmetriken. Über Metriken reden viele von uns. Teil davon nutzt auch Metriken, einige gar nicht, das weiß ich. Marc ist jemand, der, so habe ich es betrachte ich es, das Ziel verfolgt, wirklich Produktteams zu befähigen, mit den richtigen Zahlen, mit den richtigen Metriken irgendwie für Klarheit zu sorgen, für Fokus zu sorgen und damit echte Wirkung zu schaffen. Also das ganze Thema Outcome-Orientierung, was wir sonst hier ganz viel diskutieren, hat heute ganz viel die Verbindung zum Thema Metriken. Heute also geht es um Metriken, um KPIs, Key Performance Indicators, und du bringst viel Erfahrung mit, über ein Jahrzehnt lang Erfahrung in Unternehmen, die man so kennt, ne? Wie eBay, mobile.de, Xing und jetzt Business-Plattform Safdesk oder wie würdest du das beschreiben? Also bevor ich hier noch viel mehr Falsches sage, lieber Marc, ergänz doch mal gerne und erzähl ein bisschen was zu dir, was du dort bei Safdesk machst. Ich weiß, du machst nebenbei auch hier und da mal freiberufliche Sachen und rund um das Thema. Wer bist du? Was machst du?
Genau, kann ich gerne mal ein bisschen erzählen. Fangen wir vielleicht mal bei Safdesk an, weil du das gerade so schön gesagt hast. Also ist das eigentlich eine Business-Plattform? Also Safdesk ist eine Buchhaltungssoftware für Selbstständige, Freiberufler, kleine Unternehmen, ist ein SaaS-Business und versucht einfach, ich sag mal, Menschen zu helfen, das lästige Thema Steuern, Steuererklärungen, Buchhaltung, Summen, Salden, Listen, Umsatzsteuervoranmeldung, Gewinn- und Verlustrechnung und so zu vereinfachen, weil ich denke, die meisten Leute haben da nicht so viel Freude dran, müssen es aber machen. Gerade vor allen Dingen Leute, die freiberuflich und klein eher so auf sich selbst gestellt sind, und da müssen sie alles in einem machen. Sie müssen der CEO, der CFO, der Accountant und alles sein. Da hilft dann so eine Software oder so eine App halt hoffentlich vielen.
Kann ich bestätigen, aber muss gestehen, dass ich ein Konkurrenzprodukt nutze, aber ich glaube, die sind
das nennen
ähnlich
wir jetzt
gut.
Nicht.
Nein, Excel.
Genau, sehr gut. Pen and Paper, natürlich. Und dort bin ich als VP Data and Analytics für drei Unternehmensbereiche verantwortlich. Unser Data Platform Team, das für die ganzen Datenprozesse verantwortlich ist, und die Infrastruktur für Data Science, wo wir versuchen, mittels Machine Learning Algorithmen, natürlich heutzutage auch mit Gen AI, clevere Datenprodukte zu bauen, und das Data Analytics. Und Data Analytics ist so, ich sag mal, wo ich herkomme. Das ist mein Background, du hast gerade schon eingangs gesagt. Ich bin auch eher, komme aus dem Business. Und ich bin dahin gekommen, wo ich heute bin, weil ich eben sehr schnell, als ich in den Bereich oder in den Job Data Analyst gekommen bin, am meisten Spaß daran hatte, diese Übersetzungsleistung zu machen. Natürlich, das Brot- und Buttergeschäft gehört dazu. Man muss auch irgendwie eine SQL schreiben können und sich die Daten extrahieren können und aufbereiten. Aber eigentlich diese komplexe Sachverhalte einfach zu übersetzen für die Stakeholder, das war das, was mir Spaß gemacht hat. Und wo ich auch gemerkt habe, da entfaltet sich die Wirkung. Die Wirkung von Daten entfaltet sich erst in dieser Übersetzungsleistung gegenüber den Stakeholder. Und dann bin ich relativ schnell da reingekommen zu sagen, ich bin eigentlich, oder habe für mich gemerkt, ich bin ein Also bezeichne ich mich bis heute ein Data Evangelist. Ich versuche, in Unternehmen dafür zu werben, warum es wichtig ist, Daten zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen, um Prioritäten zu setzen. Ich tue das Gleiche nach außen. Das ist der Grund, warum ich bei der Product at Heart war, warum ich bei vielen anderen Konferenzen schon war, weil es mir Spaß macht, andere Leute davon zu überzeugen, warum das Data der richtige Weg ist. Und das ist auch der Grund, warum ich dann seit ein paar Jahren auch bei ehemaligen Kollegen und sonst wo dann mal angefragt wurde, ob ich dann nicht freiberuflich auch mal dort, ich sag mal, den Data Evangelist spielen kann oder auch mal aufzeigen kann, so ein Data Assessment, wie die Data Maturity, wie weit ist denn eigentlich dieses Unternehmen auf dieser Reise dahin? Und ich glaube, der Grund dahinter ist dann auch, weil überraschenderweise, ich weiß es bis heute nicht, warum es so ist, irgendwie in fast jedem Unternehmen dieses Thema doch immer wieder stiefmütterlich behandelt wird. Ich weiß nicht, weil das so weit weg ist und kompliziert und man möchte sich damit nicht auseinandersetzen oder weil es lästig ist, weil man ja dann vielleicht auch mal eine Antwort bekommt, die man nicht mag oder weil es kein Business Value produziert, wie so schön gesagt wird. Also es ist ja nicht meistens nicht gegenüber den Kunden. Und dieses Evangelizing.
Ich kann das bestätigen. Meine These wäre, vielen Leuten macht es gar nicht so viel Spaß, mit Zahlen zu arbeiten und aus Zahlen auch Insights abzuleiten und ja, letztlich auch Entscheidungen zu treffen. Dann lass uns doch mal heute den Podcast auch nutzen, einen Impuls zu setzen, um dann noch mehr das Feuer zu entfachen, für die Leidenschaft mit Metriken und KPIs und Analysen zu arbeiten. Du sagst so sinngemäß in deinen Talks, schlechte Metriken führen zu schlechten Entscheidungen oder zu schlechten Produktentscheidungen. Lass uns doch heute mal gerne darüber reden, wie das besser geht, gerade so vielleicht mit dem Hintergrund oder mit dem Blickwinkel für Produktmenschen, für Produktmanager, für Produktowner. Was würdest du solchen Produktmenschen sagen, wenn ich auf die Frage, warum ist denn das Thema Metriken so wichtig? Warum sollten sich Produktmenschen denn damit beschäftigen oder mehr beschäftigen?
Ich glaube, für mich ist das so selbsterklärend, weil ohne die Metriken weiß man ja gar nicht, ob das, was man getan hat, den Impact entfaltet, den man sich gewünscht hat. Und wenn man sich auch nur ein bisschen mit Metriken beschäftigt, wird man auch sehr schnell merken, wie mächtig dieses Instrument, dieses Werkzeug eigentlich ist. Das heißt, es müsste im Interesse eines Produktmanagers sein, egal was er tut, diese Metriken zu nutzen. Ein AB-Test ist dafür da, zu bestätigen, dass man mit der Veränderung am Produkt diese Wirkung erzeugt hat, die man sich vorgenommen hat. Wenn man eine Target-Metric für ein Team definiert, schafft man es, Klarheit darüber zu schaffen, wofür eigentlich all diese Aktivitäten da sind. Was möchte man damit eigentlich bewirken? Ich habe schon so oft erlebt, dass in Unternehmen, in Gesprächen eigentlich die Leute sagen, ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue und wofür das Ganze ist. Und das fällt immer weg, wenn man mit Metriken arbeitet, weil das produziert Klarheit. Komplette Unternehmen richten sich aus anhand von Metriken. Und ich glaube, es produziert auch nicht nur Klarheit, sondern im besten Fall kann es auch Sinn stiften. Weil wenn man keine Metrik hat, am Ende geht es dann nur um den Umsatz. Und das ist so das uninspirierendste Ziel, das man haben kann, glaube ich. Zu sagen, wofür ist dieses Unternehmen oder dieses Team oder ja, natürlich mehr Geld zu machen. Das ist.
Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass ich als in dem Fall Product Owner gar nicht alle Zahlen an das Team weitergeben durfte. Stichwort Transparenz schaffen war sogar nicht erlaubt, weil im Endeffekt Businesszahlen waren, die wo nicht gewünscht wurde von der Geschäftsleitung, dass das sozusagen jeder weiß. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, vielleicht so mal ganz basic mehr. Der Begriff Metrik oder auch KPI, wie definierst du den? Oder wie würdest du es deiner Mutter erklären?
Ich habe meiner Mutter und vielen anderen Familienangehörigen schon so oft versucht zu erklären, was ich eigentlich tue, habe aufgegeben. Aber vielleicht eine Metrik definieren kriegen wir noch hin. Eine Metrik ist eine Kennzahl, die entweder einen Zustand oder eine Aktivität beschreibt. Am Ende des Tages ist der Unterschied zwischen einer Metrik und einer KPI, dass man sehr viele Metriken hat in einem Unternehmen und idealerweise nur sehr wenige KPIs. fürchte, die Realität ist, dass die meisten Leute zu viele KPIs haben und vielleicht nicht genug Metriken, weil sie nicht alles tracken, was sie tracken sollten. Genau, aber so, also ich habe jetzt keine Textbuchdefinition.
Nee, ist okay, aber so, dass es greifbar ist, weil das sind ja auch zwei der üblichen Buzzwords, die so im Business-Sprech immer gerne umherfliegen, genauso wie so ein Begriff Stakeholder, das stelle ich immer fest. Jeder nutzt es, keiner definiert es. Jeder nutzt es dann im Zweifel auch anders. Und das ist für so einen Begriff wie KPIs oder Metriken meiner Ansicht nach auch wichtig. Und das fand ich jetzt gerade schon hilfreich. Du hast in dem Talk, den ich da von dir kennengelernt habe oder was der mich sehr begeistert hat, letztlich auch sogar 6 grundlegende Leitprinzipien oder Guiding Principles, hast du es genannt, für die Arbeit mit Metriken erstellt. Korrigiere mich, wenn ich das falsch jetzt formuliere, aber was ist so, das ist, wenn ich so richtig verstanden habe, dein empfohlener Handlungsrahmen im Umgang mit oder eben um zu dem Ziel, mit besseren Metriken zu arbeiten, näher zu kommen. Erklär mal, wie bist du zu diesen 6 Prinzipien gekommen? Wie ist das, was ist deine Idee von diesem Prinzipienset auch?
Also zu dem Prinzipien-Set gekommen bin ich tatsächlich für diese Product at Heart-Konferenz, weil das war das erste Mal, dass ich eingeladen wurde zu einer Produktkonferenz. Ich habe schon viel über Daten gesprochen, aber noch nie nur für PMs oder für die Product Audience in einem breiteren Sinne, UX-Designer. Und da bin ich so ein bisschen in mich gegangen, habe überlegt, was sind so die wiederkehrenden Muster, die ich über die 10, 15 Jahre, die ich jetzt mit Produktteams zusammenarbeite, die ich glaube, die wichtig sind, sich vor Augen zu führen, weil es sind schon wiederholende Muster und ich habe fast immer in produktzentrischen Organisationen gearbeitet und zum Stichwort Stakeholder, mein wichtigster Stakeholder war eigentlich immer Produkt. Wir haben natürlich auch für Marketing und für Finance und fürs Management gearbeitet, aber ich glaube, für der Austausch mit den PMs war erstens für mich persönlich der wichtigste Part und ich glaube, es war auch der am meisten Einfluss auf ein gutes Business hatte. Das und das Management vielleicht. Trennen wir mal da. Genau, und das sind halt 6 Prinzipien, die, wenn sie umgesetzt werden, ich glaube, dazu führen, dass man richtig mit Daten arbeitet. Oder Metriken, wenn du so willst. Weil du hattest ja, oder wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, warum vielleicht nicht so viel damit gearbeitet wird. Und ich glaube, weil oft es einfach überfordernd ist, entweder die Daten fehlen oder sie sind schlecht visualisiert, sie sind schlecht definiert und all diese Punkte, die sollten eigentlich diese, ich nenne es jetzt mal die Eintrittsbarriere zu gutem Umgang mit Daten senken. Ja. Und
muss man mal eine Zwischenfrage stellen, bevor wir jetzt natürlich gleich in diese 6 Prinzipien auch reingehen. Aus deiner Sicht als Data Analyst oder Lead Data Analyst, wie auch immer du in welcher Rolle wie genannt würdest, wie hast du denn das Verhältnis zu den PMs empfunden? Also haben die an dir und deinen Daten gezogen oder musstest du sie ihnen eher aufdrängen oder wie würdest du so das typische Verhältnis zwischen der Analytics-Truppe und der Produkttruppe beschreiben? Du hast eben gesagt, das ist ein Stakeholder, klar, aber ist das ein Bringschuld, Holschuld, solche Sachen?
Ich glaube, das ist für mich immer eine Frage der Maturity. Mhm. In der dieses Unternehmen sich befindet, dieses Verhältnis spiegelt sich für mich da wieder. Wenn wenn die Data Literacy niedrig ist, dann wird das Verhältnis meistens sein, dass Analysten oder das Data Team einfach nur ein Zahlen- und Datenlieferant ist. Und dass der Produktmanager eher das Gefühl hat, ich kann mal bei dem anfragen, wenn ich was brauche und ansonsten ist der da irgendwo in seinem stillen Kämmerlein und macht da, was er will. Und das Problem liegt dann auf beiden Seiten. Mangelndes Verständnis für die Einbindung oder die Notwendigkeit der Einbindung von Analysten in das Daily Business eines PMs. Und auch umgekehrt vielleicht die falschen Analysten im Haus, die einfach nicht verstehen, dass der wirkliche Mehrwert erst anfängt, wenn man die Übersetzungsleistung macht von den Daten in die Insights, von den Daten in den Outcome. Das heißt, in guten Organisationen ist das, glaube ich, eine Partnerschaft. Und ich habe für mich, ich hatte als Analyst, als ich selber noch die Arbeit eines Individual Contributors gemacht habe, mir immer den oder die PMs rausgesucht oder auch die Produktdirektoren, die Führungskräfte, die offensichtlich ein Interesse daran hatten, mit mir zusammenzuarbeiten und bin sehr stark da reingegangen, habe es reingedrückt. Aber meistens musste ich es nicht reindrücken, weil die ja dann auch gezogen haben. Und darum meinte ich, das ist dann eine Partnerschaft. weil die fordern an und ich versuche zu liefern und dann gehen wir in ein Sparring und eine Diskussion darüber, definieren gemeinsam, was die richtigen KPIs sind, definieren gemeinsam, wie ein gutes Dashboard aussieht, definieren gemeinsam, was für strategische Analysen und Deep Dives jetzt notwendig sind, um Klarheit darüber zu schaffen, ob jetzt das neue Feature eigentlich sinnvoll ist, weil die Target Audience groß genug ist, dann nehmen die einen mit in die Discovery, dann nehmen die einen mit in ihre Roadmap-Plannings. Das ist für mich eine mature Org.
Ja, finde ich spannend, weil das ist ja dann im Endeffekt auch, wenn Data auch Ownership für das Produkt mit übernimmt, so wäre das jetzt in meiner Sprech, ne? Also wenn es eine Partnerschaft ist, hast du gesagt, und wenn es ich auch echte Verantwortung, also wenn ich jetzt aus der Produktbrille gucke, wenn ich echte Verantwortung spüre im Data und Analytics Team, die auch aktiv mit für den Erfolg des Produkts kämpfen wollen und nicht sich nur als Daten-Output-Lieferanten verstehen, um möglichst viel Reports, um möglichst viel Zahlen, um möglichst viel Charts zu liefern, sondern eigentlich mit dafür sorgen, die richtigen Zahlen zu liefern, die richtigen Metriken zu liefern in dem Fall, um, das ist ja die Grundthese hier heute, die richtigen Entscheidungen darauf treffen zu können.
Unbedingt. Also ich glaube, für Analysten steht Qualität über Quantität in so vielen Aspekten. Und ich sage auch immer meinen Analysten, ihr solltet das Produkt besser kennen als eure Produktmanager. Das ist natürlich ein bisschen
steile These, einem, ja.
Ich sag mal, das ist natürlich ein bisschen mit, wie sagt man, mit einem Augenzwinkern, weil natürlich weiß ich, dass der Produktmanager sein Produkt besser versteht als ein Analyst. Aber der Analyst sollte mindestens die Daten dahinter vielleicht noch besser verstehen. Und die Kennzahlen jederzeit abrufen können, wie viele User habe ich eigentlich auf dem Feature? Wie ist denn die Conversion Rate? Was ist denn die Bounce Rate auf den Pages? Etc., etc. Diese Dinge, die sollte der Analyst kennen, aber ein guter Analyst setzt sich auch mit dem Produkt auseinander und versucht es auch inhaltlich zu verstehen und versucht auch den User zu verstehen. Einer der, also mal ein bisschen off-topic, aber eine der schönsten Erfahrungen, die ich gemacht habe als Analyst war, ich war vielleicht mal vorher etwas arrogant gegenüber User Research, weil ich immer dachte, ach ja, das ganze qualitative Nonsense da drüben. Bis ich ein User-Research-Team leiten durfte. Wurde gefragt, ob ich das auch übernehmen kann. Ich sage, bei Xing, sehr gerne. Da ging es eher aus einem anderen Aspekt so, wie kann man den Impact von diesem Team erhöhen? Dann, das sollte ich machen. Aber da habe ich dann gelernt, dass Analytics und Research Hand in Hand unfassbar wertvoll ist, weil sie beide das Gleiche tun, nämlich einem Produktmanager, einem Stakeholder, helfen in Ambiguity, Entscheidungen zu treffen und Informationen zu liefern, über den Kunden und was der tut. Quantitativ als auch qualitativ, inhaltlich, logisch. Und darum sollte ein Analyst vielleicht auch mal ein Kundengespräch miterleben und auch zum Research gehen. All diese Dinge tun, das machen Analysten dann auch. Ne? Das ist gar nicht so trennscharf.
Was mich noch interessieren würde, du hast ja in deinen Rollen sicherlich immer mal wieder auch Data Scientists, Data Menschen rekrutiert. Bei dem, was wir gerade besprochen haben, wie siehst denn du so die Verteilung, also ich fange jetzt nicht zwingend prozentual, aber haben denn alle solche Datenmenschen auch wirklich Interesse, so eine Verantwortung fürs Produkt mit zu übernehmen und auch Produkt zu denken? Oder ist dann doch mehr noch die Haltung da, nö, komm, ich liefere gute Zahlen, nach mir die Sintflut?
Gibt's auf jeden Fall. Wahrscheinlich sogar mehr, als man denken würde. Ist aber eines der wichtigsten Fragestellen für mich im Hiring-Prozess. Zu sehen, ob dieses Mindset da ist. Das heißt, in den Teams, die ich geheiert habe, hatten das Mindset natürlich nicht, weil das auch Teil des Prozesses ist, das abzuprüfen. Und das mag so trivial sein, aber also wir stagen dann eigentlich immer so ein Setup. Hier ist eine Analyse, bereite die mal auf und stell die deinen Stakeholder vor, dann machen wir ein Panel. Und da, spätestens da, findest du heraus, ob ein Analyst versteht, dass die Daten nicht für sich selbst sprechen, dass eine Visualisierung wichtig ist, dass eine Kommunikation der Kennzahlen wichtig ist. Das merkt man sehr schnell, ob die eigentlich nur Spaß am Datenwühlen haben. Und es gibt Rollen, wo man das machen kann. Also umso größer eine Organisation ist, umso eher kannst du dir das erlauben zu sagen, ich habe eigentlich hier den sprichwörtlichen Data-Nerd, der null Interesse an Stakeholder-Mensch hat, der null Interesse an Kommunikation hat. Aber umso kleiner deine Org ist, umso weniger kannst du dir das erlauben. Da brauchst du immer die Leute, die, und vor allen Dingen Richtung Produktmanagement. Also ich glaube, in Richtung Data Science passiert das dann öfter, Also das ist ja jetzt auch wieder ein bisschen in Klischees denken, aber ein Data Scientist ist halt doch nochmal ein bisschen technischer und hat entsprechend auch wahrscheinlich etwas mehr Freude an diesen Komplexitäten. Aber auch da, ich habe schon wirklich gute Data Scientists kennengelernt, die fantastische Stakeholder Manager sind, die das Business mitdenken. Auch ein guter Data Scientist sollte das Business mitdenken, weil du willst ja auch, dass deine Modelle Impact auf das Business haben und nicht nur ein fancy Model ist. Ne? Das ist auch wieder kein guter Data Scientist. Der kann dann in die Forschung gehen, der gehört dann nicht ins Business.
Ja, mach F&E, geh in die Uni. Ja. Sehr gut. Danke. Also danke für den, dass du den Ausflug mal mitgegangen bist, weil ich habe das Gefühl, das ist ganz gut rübergekommen, wie du so die Idee von Analytics lebst. Und also ich habe zumindest eine bessere Idee davon bekommen, was du meinst, wenn du sagst, ich bin auch Data Evangelist oder Analytics Evangelist und treibe das Thema so. Dann lass uns doch gerne mal reingehen in deine Guiding Principles.
Machen wir.
Ich versuche mal eine Struktur so zu halten, dass die Hörerschaft das so nachvollziehen kann. Es sind 6 Stück. Punkt 1, oder wir können es ja einfach, ich lese einmal komplett vor erstmal als Überblick. Prioritize Matrix, also auf Deutsch würde ich es übersetzen mit priorisiere die Arbeit mit Metriken. Können wir gleich mal reingehen. Zweitens, define Tracking Standards. Also wir packen das auch alles nochmal in die Shownotes und so. Also der Punkt auf Deutsch, definiere Tracking Standards oder Standards der Messungen. Dann drittens Ensure Definition Standards, also die Definitionsthematik, gehen wir gleich tiefer rein. Verstehen wir, reden vom selben, so verstehe ich es. Viertens, vermeide, avoid too many KPIs, vermeide zu viele KPIs, also KPI-Flut, Wald vor lauter Bäumen und so. Dann fünftens, vermeide die Dashboard-Flut, wie heißt das genannt, avoid Dashboard Proliferation. Zu viele Dashboards, auch ein Problem. Und sechstens und letztens, don't compromise on Visualization. Also das ganze Thema, wie visualisiert man Daten und vermeidet Fehlinterpretationen. Das mal so als Überblick, aber du fütterst das jetzt mit Fleisch an. Punkt 1. Prinzip 1.
Ich hoffe.
Punkt 1. Sehe die Arbeit mit dir.
Prinzip 1. Ja, Prinzip 1. Ist entstanden aus eigentlich dem, was wir gerade besprochen haben, so die Zusammenarbeit zwischen Analytics und Produkt. Manchmal scheitert es schon daran, dass Produktmanager dieses Thema gar nicht ernst nehmen. Und das mag ein No-Brainer sein, ist es aber nicht. Darum habe ich entschieden, das noch mit aufzunehmen, zu sagen, prioritize metrics. Daten sind wichtig, eben weil sie so einen starken Einfluss auf Entscheidungen haben und es sehr, sehr mühsam ist für einen Analysten, dieses Thema immer wieder wie so ein Wasserträger dem PM hinterhertragen zu müssen. Also ich glaube, es liegt in der Verantwortung des Produktmanagers, seine eigenen Daten zu kennen und dieses Thema ernst zu nehmen. Und all die anderen Dinge, also zum Beispiel das zweite Thema ist ja Tracking. Wenn ein Produktmanager das Thema Daten nicht wichtig nimmt, dann wird man kein gutes Tracking im System haben, weil es nicht priorisiert wird, weil es nicht auf die Roadmap kommt. Weil wenn, also am Ende des Tages ist ja Analytics nur eine Funktion, eine Supporting Function und der Produktmanager definiert die Roadmap, priorisiert die Tickets, entscheidet, was die Engineers brauchen. Und wenn Data und Analytics als Second Class Citizen behandelt wird, was ich schon oft erlebt habe, dann wird das, dann scheitert es schon von Anfang an. Das ist wirklich das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Und darum kann man das eigentlich gar nicht zu oft sagen. Nehmt dieses Thema ernst. Natürlich, ich als Analyst, ist ja klar.
Du hast keinen Bias. So nein.
Nein.
Nein, aber es ist ja, ich dachte jetzt gerade, als du so sprachst, dachte ich, das ist eigentlich so ähnlich mit UX, dass man das auch mitdenkt, UX und nicht nur UI und so. Aber in diesen ganzen üblichen Product Management Frameworks oder Product Trio als Beispiel wird eben ganz gerne vom User Lead oder UX Lead auf der einen Seite gesprochen, vom Engineer Lead oder Dev Lead und dann vom Product Manager als Beispiel. Aber so diese Data Dimension sehe ich da eigentlich nicht oder selten oder gar nicht. Ne?
Ja.
So,
ja. Ja, das fällt so oft hinten runter. Ich weiß auch nicht wieso. Ich weiß noch, als ich eben mich mit User Research auseinandergesetzt habe, habe ich dann auch das Buch von Theresa Torres gelesen und habe mir gedacht,
No Brainer.
Ja, schön, dass da jetzt wieder so ein schönes Trio definiert wird. Aber where's Data? So, das kann doch nicht wahr sein. Dieses ganze Buch fehlt effektiv. Also so, das kannst du selber machen. Und das ist an vielen Stellen so. Man kann argumentieren und sagen, naja, weil das ist die Verantwortung des Produktmanagers, ist das selbst zu tun. Aber ich glaube, das Thema ist doch ein bisschen zu komplex. Ganz, ganz wenige Produktmanager sind auch noch irgendwie ein halber Analyst dazu. Toll für die, wenn sie es sind, aber am Ende des Tages ist das Thema nicht so einfach. Da hilft es schon, jemanden an der Seite zu haben. Und ich meine, das fängt ja schon im Hiring an. Ne? Irgendwie bei einer Priorisierung von Headcount-Aufbau sollte man auch sicherstellen, dass man auch genug Leute einstellt im Analytics, dass überhaupt jemand da ist, der einem hilft. Ja, du shippst kein Feature, wenn du einen Data Engineer einstellst, aber du stellst sicher, dass deine Datenprozesse sauber funktionieren und dass du eine gute Datengrundlage hast, auf der die Analysten aufbauen können, um dir wiederum Insights zu generieren. Also es ist nicht nur Prioritized Metrics, es ist eigentlich Prioritized Data als Disziplin. Aber wenn man es wieder runterschneiden möchte auf was der PM selbst machen kann, dann ist es schon Prioritize Metrics, nutze sie und sieh die als Teil deiner Verantwortung und nicht, ja, das macht der Analyst
also
da drüben.
Wenn ich ans Product Trio denke, glaube ich auch, ja, es ist so gemeint, dass das der PM dann mitbringt oder die PM nach dem Motto in Daten denken und sich da vielleicht über Supporting Functions auch drum zu kümmern, Metriken zu haben. Ich glaube nur, und das wissen wir alle, als PM oder Produktmensch bist du so landunter mit so vielen tausend Fragestellungen, Stakeholder-Management etc., dass das halt untergeht. Ne? Und dass das halt, es ist halt relativ leicht im First-Hand, First-Thinking mäßig, ist es schnell zu schlabbern. Ja, machen wir später, Tracking lagern wir aus, Hauptsache wir machen hier erstmal shiny, happy Features und so. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, dass man sich das eigene Fundament raubt. Ich denk dann immer so ein bisschen ans Autofahren ohne Tacho, ne? Oder hast kein Tacho, hast keine Tanknadel, alles defekt, würdest du trotzdem nicht mit auf eine große Fahrt gehen, geschweige denn in einen richtigen kompetitiven Rennwettbewerb. Aber gut, bevor mich meine Emotionen übermannen, sollen wir mal zum zweiten kommen. Definiere Tracking-Standards.
Vielleicht bevor wir das tun, noch ein letzter Gedanke zu diesem Priorisierungsthema, weil du das gerade nochmal irgendwie bei mir top of mind geholt hast. Es ist ja auch so, dass das ein unglaublich ungesunder Zyklus ist, wenn man Dinge shippt, das Tracking oder die Metrik abkürzt und dann meistens gegenüber einem Management irgendwie dann zugeben muss, keine Ahnung, ob das jetzt gebracht hat oder nicht. Und dann rennst du wieder zum nächsten, weil dann ist da der Frust groß und dann sinkt das Vertrauen in dich als Produktmanager auch, dass du überhaupt in der Lage bist, gute Features zu bauen. Aber man macht es irgendwie immer wieder, wenn man kürzt ab, weil man so unter Druck steht. Ich verstehe ja auch, wo das herkommt. Ich mache das ja auch nicht erst seit gestern und weiß, dass das keine einfache Dynamik ist, in der Produktmanager sich befinden. Aber ich glaube, das ist sehr zu kurz gedacht, wenn man diesen Teil rausnimmt. Lieber das Feature kleiner bauen oder eine bestimmte Komponente rausnehmen und dafür trotzdem noch das Tracking mit reinnehmen, dafür trotzdem noch sauber am Anfang definiert haben, was ist mein Ziel, was ist die Metrik, auf die ich optimieren möchte, damit du hintenrum auch irgendwie siehst, dass das, was ich getan habe, den Impact hat. Am Ende ist es ja, wofür wir unseren Job alle machen, auch die Produktmanager wollen ja Impact haben gegenüber den Kennzahlen, die dann hoffentlich definiert sind. Ja, das war mir gerade eben nochmal eingefallen. Kann mir noch gar nicht drüber sprechen.
Gerne. Da müssen wir nur mit Blick auf die Zeit ein bisschen durchreiten durch die anderen. Also komm, definiere Tracking-Standards. Was meinst du damit?
Damit meine ich, dass in einer ausgereifteren Organisation darüber nachgedacht wird, wie denn eigentlich standardisiert man Tracking einbauen möchte. Meistens ist es so, dass am Anfang jeder PM für sich selbst ein bisschen definiert, wie er eigentlich seinen Bereich trackt. Aber das ist nicht gut skalierbar und das ist vor allen Dingen auch nicht gut übertragbar. Und das macht den Job eines Analysten unglaublich schwierig und das macht ihn auch nicht, also es klingt jetzt falsch, es macht ihn nicht austauschbar. Wenn der neue Analyst kommt, irgendwann geht man ja und sucht sich vielleicht einen neuen Job, dann kommt der neue rein und muss sich immer reinwühlen und das macht die Arbeit viel zu komplex. Und es macht einen auch langsam. Und meine Erfahrung heraus finden sowieso, dass Produktmanager-Analysen immer zu lange dauern und da kann man selbst helfen, indem man Tracking-Standards umsetzt, definiert, weil dann ist alles viel reibungsloser im Ablauf. Das ist das zweite Fundament, auf dem viel das andere aufbaut, um gute Analysen machen zu können. Und es ist ein sehr trockenes und komplexes Thema, das wenig Spaß macht. Und da war es mir wichtig, dafür auch mal Werbung
zu machen. Auf jeden Fall. Ich würde ergänzen,
keiner hat Spaß.
Ich würde ergänzen, auch dokumentiere diese Tracking-Standards auch, weil das auch ätzende Arbeit, aber gerade bei so Personalwechsel super wichtig, ne?
Ja, genau. Das gehört zu diesem ganzen Thema dazu, richtig. Zu sagen, was sind meine Key Dimensions, was sind meine meine Key Events, Key Dimensions, etc. Das ist super wichtig. Es hilft ja auch dann, wenn ein neuer Produktmanager kommt, zu verstehen, wie eigentlich sein Business funktioniert. Es wird halt super, super oft stiefmütterlich behandelt und das rächt sich spätestens, wenn man als Unternehmen relativ schnell wächst. Irgendwann wird das unmanagable, auch für Analysten. Das ist ein Albtraum.
Das führt, glaube ich, ganz gut zum nächsten Punkt, zum dritten. Ensure Definition Standards, also stelle Definitionsstandards sicher. Du hattest in dem Talk so ein schönes Beispiel. Was ist mit, Weekly Active Users, gemeint? Montag bis Freitag, Montag bis Sonntag, Montag bis Samstag oder wie war das? Total cool. Also,
Sonntag bis Samstag, das Amerikaner machen das auch. Ja, dass die Woche beginnt am Sonntag und geht bis Samstag und nicht Montag bis Sonntag. Also diese Principle habe ich reingebracht, weil es wirklich erstaunlich ist, wie oft Teams aneinander vorbeireden oder nicht wissen, warum jetzt da Unterschiede in den Daten sind, weil sie das nicht definiert haben. Das fängt bei so simplen Sachen an, wie wenn man über den deutschsprachigen Raum sich Kennzahlen anguckt, gucke ich mir Deutschland an oder Dach. Die meisten Produkte im digitalen Umfeld werden beides haben. Oder gucke ich mir die Worldwide User an, so alles global, oder schränke ich das ein? Das kann aber auch schon in dem Namen sein. Was ist denn, also, was ist ein User? Sagt er, ja, bei mir ist der User X. Und dann, es ist ein Subset. Aber darum ist es, also, ich gehe sogar so weit, dass wir immer erstmal sagen, wir müssen erstmal den Owner definieren für die Kennzahl. Und dann definieren wir sie gemeinsam mit dem Business Owner. Weil als Analytics und Data, wir ownen die Kennzahl ja nie, sondern auf der Business-Seite. Aber das ist ganz oft gar nicht klar, wer ist der Owner. Das sollte man aber haben. Ist Marketing im Lead? Ist Product im Lead? Welches Produktteam ist im Lead? Und erst wenn man das geklärt hat, so wer ist hier eigentlich verantwortlich, dann geht man rein und stellt sicher und sagt, der hat jetzt auch wirklich die Autorität zu sagen, das ist ein User und das bleibt immer gleich. Weil ansonsten rennst du Kennzahlen hinterher, hast ein Missverständnis in Meetings, gerade ich eben und das geht ja eine Ebene tiefer, dann auch die technische Definition, also die Definition Standards, Technical Definition. Also das heißt, wie messe ich das eigentlich? Das sollte irgendwo hinterlegt sein. Und das ist auch, umso größer das Unternehmen wird, umso schwieriger wird's. Bei Xing hatten wir mehrere unterschiedliche Definitionen für ein Like. Weil damals, als ich da war, gab's so diesen Trennung in People, Jobs und News. Und jeder hat ein eigenes Tracking eingebaut für seinen Upvote und hatte eine andere Definition, wie er das eigentlich misst. Und dann kam auch irgendjemand in die Ecke und gesagt, ich hätte gerne die Aggregatszahl über alle drei. Und gesagt, kann man nicht liefern, weil es keinen Sinn macht. Die kannst du gar nicht übereinander legen, weil sie anders sind. Und sowas sollte man vermeiden. So früh wie möglich.
Ich erinnere mich da an heftige Diskussionen bei HRS in meiner Zeit. Was ist unser Organic Traffic? Da ging es um die Segmentierung, da nehmen wir das noch rein oder das nicht. Ja, nein, ist das Social Media? Also das war jetzt noch, als Social Media gerade so losging, zu den Zeiten. Aber so ein normaler Begriff, der dauernd fällt, Organic Traffic, Paid Traffic und so weiter. Und dann ist nicht klar, was gehört dazu, ja oder nein. Und da werden am Ende falsche Entscheidungen drauf getroffen. Ja.
Total. Acquisition Channels sind ein ganz, ganz wildes Feld, wo man sehr viel drüber stolpern kann. Und da komme ich, das ist kein Prinzip, das ich aufgeschrieben habe, aber das ist für mich eigentlich ähnlich. Man sollte tunlichst vermeiden, zu viel Komplexität in Kennzahlen und auch Definitionen reinzubringen. Wenn du einen so langen Absatz hast, um überhaupt zu erklären, wie diese Metrik funktioniert, dann hast du schon was falsch gemacht, weil das versteht sowieso keiner und das führt zu Missverständnissen. Also umso einfacher das ist, umso besser. Und bei Acquisition Channels musst du ja ganz oft Dinge zusammendrücken und sagen, naja, wir haben das jetzt so definiert, dass diese vier Subthemen eigentlich alle in Direct reingehören. Also bei uns ist Direct Traffic noch den mit inkludiert. das sollte man auch versuchen zu vermeiden. Also auch da ist wieder die Simplicity, glaube ich, ein guter Guiding Principle.
Ja, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen eine sehr schöne Folge hier mit dem Arne Kittler zum Thema Klarheit. Und das sind ja Dimensionen von Klarheit, die man damit schafft. Ich packe das nochmal in die Shownotes rein, die Folge. Sehr empfehlenswert. Kommen wir zum vierten Prinzip. Avoid too many KPIs. Zu viel. Also was ist die richtige Zahl? Wie viele KPIs sollte ein Unternehmen haben? Und 42 ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort.
7.
Achso, okay. Fertig. Dann fünftes Prinzip. Nein, okay. Ja, zu viele Fokusverlust durch KPI-Overload hast du, glaube ich, so genannt. Ne?
Genau. Das ist leider ein wiederkehrendes Muster wieder. Die meisten Produktmanager haben das Gefühl, dass ihr eigenes Produkt so kompliziert ist und so wichtig, dass sie für jedes kleine Subthema nochmal 6, 7, 8 unterschiedliche Dimensionen mit reinbringen und Kennzahlen, wie sie das messen wollen. Und sind dann meistens nicht bereit, abzuspecken, zu sagen, eigentlich sind es nur 2 oder 3. Und das potenziert sich, umso weiter hoch man in der Organisation kommt. Und wenn man auf alles versucht zu optimieren, optimiert man am Ende auf gar nichts. Und da kommen wir wieder zu diesem Eingangsthema, wo ich gesagt habe, Unternehmen und auch Teams wollen eine Richtung haben, auf die sie wollen Orientierung. Und die bekommen sie mit wenig Kennzahlen, wo wir wissen, das ist das, was ich versuche zu optimieren. Also wirklich durch die Bank weg. Alle im Unternehmen sind meistens schuldig im Sinne des Angeklagten hier, weil alle wollen immer zu viele Metriken.
Ja, führt ja auch dazu. Führt ja auch dazu, dass wir zu viel Arbeit schaffen. Also, dass wir das Analytics-Teams mit noch mehr Aufgaben, bau das noch ein, mach den Report noch etc. überlasten und damit. Ja, das ist ja wie eine Art Backlog-Steuerung auch, dass nicht mehr an den wichtigsten, an der Erstellung und Pflege der wichtigsten KPIs gearbeitet wird, sondern an Hinz und Kunz und jeder braucht noch so ein kleines Nümmerchen, was am Ende kaum vielleicht gelesen wird, kaum beachtet wird oder weshalb sich gar keine Entscheidungen ändern. Also das ist wichtig.
Total. Und das ist meistens ein schleichender Prozess, dass man dann doch noch was hinzufügt. Ein alter Chef von mir hatte das mal recht gut unter Kontrolle, weil er gegenüber dem Management mit der Balance Scorecard einmal das eingedampft hatte auf, ich glaube, das waren damals tatsächlich so 10 Kennzahlen oder 8 fürs gesamte Unternehmen. Und immer wenn eine neue andiskutiert wurde, war so, ja, wir können eine neue einführen, aber dafür muss eine andere raus.
Ja, super cooles, super Empfehlung. I like.
Wenn eine neue hinzukommt, muss eine andere raus. Und das machen die wenigsten, sondern die fügen einfach immer weiter hinzu. Und dann passiert auch ich liebe dieses Wort, Analysis Paralysis, weil man dann immer weiter analysiert. Das geht ja nicht nur um den Einbau, sondern irgendjemand will dann verstehen, warum sich diese Metrik jetzt so entwickelt hat. Und dann schickst du wieder Analysten los und dann macht er einen Deep Dive. Und das ist alles völlig unnötig, weil es ja gar nicht einzahlt auf das, was wichtig ist. Es ist sehr viel verschwendete Ressourcen mit zu vielen Kennzahlen, ohne Fragen.
Das Ähnliche sehen wir dann in dem fünften Prinzip. Da geht es dann um die Dashboards. Dashboards, auch schön. Vermeide zu viele Dashboards, vermeide die weitflächige Verbreitung von Dashboards. So habe ich es verstanden. Also zu viele Dashboards, die dann am Ende keiner nutzt.
Ja, genau so ist es gemeint. Weil am Ende, wenn man zu viele Dashboards baut, nutzt sie keiner. Und dann entfalten sie ja gar nicht den Mehrwert, den sie ja darstellen. Nämlich sicherzustellen, dass alle auf das Gleiche gucken. Man möchte ja ein Dashboard dafür haben, damit alle wissen, das sind meine Kernkennzahlen, auf die ich gerade optimiere als Produkt. Aber wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, dann hast du wieder diesen Nivellierungseffekt. Du optimierst ja dann gar nicht, weil dann potenziell die sich ja auch widersprechen. Der eine optimiert hier auf irgendwie den User, der andere optimiert auf die Conversion Rate.
Jeder, wo er gerade, wo ihm gerade nach ist. Ich habe da eine Frage konkret nach einem Tipp. Woran erkennst du, wie machst du fest, ob ein Dashboard Mehrwert bringt oder nur so ein Reporting-Noise erzeugt? Hast du da irgendwie, wie gehst du das an?
Da habe ich mich schon sehr viel mit beschäftigt, weil es eigentlich nicht ausreicht, einfach nur die Nutzung zu messen und zu sagen, oh, das gucken sich ganz viele an, genau. Aber das ist wertvoll. Ja, das ist es nicht. Ich würde sagen, ein Dashboard entfaltet seine Wirkung, wenn es in den richtigen Meetings genutzt wird, um Entscheidungen zu treffen. Das ist eigentlich der, wie sagt man, Litmus-Test? Lackmustest. Das ist auf jeden Fall, also wenn ein Dashboard genutzt wird in Steering-Meetings, wo Entscheidungen getroffen werden, dann weiß man, man hat was Gutes gebaut. Weil es gibt zu oft ein Dashboard und dann doch noch irgendwo anders ein Format, wo es heißt, ja, aber ich gucke mir diese Kennzahl hier an, weil das ist die, nach der wir eine Entscheidung treffen. Im besten Fall, ja, im schlimmsten Fall haben sie gar keine Kennzahlen, sondern treffen Entscheidungen ohne Daten, sondern basieren auf Diskussionen und Meinungen. Aber ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, wenn man in Entscheidungsgremien und Runden sitzt und dort wird dann dieses Dashboard aufgerufen. Dann weißt du, da hast du was richtig gemacht als Analyst oder als PM auch die richtige, diese richtige Flughöhe gefunden, nicht zu viele Kennzahlen, gut visualisiert und jeder nutzt es, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das ist für mich der Messgrad. Ja.
Prima, dann kommen wir zum sechsten und in diesem Fall letzten Prinzip, don't compromise on visualization, also keine Kompromisse bei der Visualisierung. Was meinst du damit? Also eine Sache aus dem Talk, die ich so mitverstanden habe, war so, schaff genug Kontext, damit es keine Fehlinterpretation auf Basis von Visualisierung gibt, aber vielleicht habe ich dich da auch falsch verstanden.
Ja, das ist so ein bisschen, das war eine Übersetzung aus meinen Data Principles, die ich auch habe, weil ich auch immer den Analysten sage, vergiss nicht diese Last Mile. Interessanterweise war ja bei der Product at Heart Konferenz der Talk danach nur über Visualisierung und der hat mir so aus der Seele gesprochen, weil der erklärt hat, dass der Mehrwert entsteht erst, wenn du die Daten richtig visualisierst und aufbereitest. Und ganz viele kürzen das ab. Und das ist auch ein, glaube ich, sehr häufiger Grund dafür, warum Daten nicht genutzt werden, weil sie nicht verstanden werden, weil sie nicht gut visualisiert wurden. Im besten Falle sieht man sehr schnell starke Abweichungen oder gerade, es geht nicht darum, starke Abweichungen zu sehen. Es geht darum, das rauszulesen, was der Zweck dieses Dashboards, dieser Visualisierung, dieses Reports, dieser, also dieses Graphen, den sofort greifen zu können. Und das wird sehr oft vergessen oder es wird sehr stark abgekürzt. Und am Ende des Tages gibt es ja auch Bereiche, wo Produktmanager vielleicht mal selbst sich Daten visualisieren. Das muss ja nicht immer ein Analyst machen. Im besten Fall hast du was, Self-Service, nutzt du Google Analytics, Mixpanel, you name it. Da können ja auch PMs viel selbst machen. Und darum war mir das wichtig, auch Produktmanager zu sagen, dann seid ihr schon ein kleiner Analyst, wenn ihr das tut. Und wenn ihr es macht, macht's richtig. Wenn ihr schon in diese Rolle schlüpft, dann bitte, bitte, bitte achtet drauf, das gut zu visualisieren und nicht zu überfrachten mit zu vielen Informationen, sondern
ja. Ja, Daten bleiben natürlich interpretationsfähig und man kann auch leidenschaftlicher sicherlich auch über gewisse Insights aus Daten diskutieren, aber das finde ich halt bei der Visualisierung auch immer so wichtig, dass man zumindest mal die Lupe da drauf legt, also im Sinne von den Fokus irgendwo durch die Visualisierung auch gestützt bekommt, worüber sollten wir jetzt reden? Und die Interpretation über irgendwas, das, was wir da sehen, kann man ja dann auf einer qualitativen Ebene vielleicht sogar weiterführen oder auf einer Bewertungsebene zur Entscheidung. Aber ja, wichtig ist, dass es so klar ist, über was reden wir hier. Ne?
Ja, vor allen Dingen, man muss ja, also fast jedes Chart hat so viel Informationen drin, dass man da eigentlich abschichten muss. Und im besten Fall weist man das Gegenüber darauf hin, was man eigentlich damit darstellen möchte. Also da bin ich sehr schnell eigentlich es geht nicht um, wie visualisiert man in einem Dashboard, sondern meistens nimmt man das ja, zieht man das raus und packt das in eine Präsentation, in der Storyline, wo man was erklärt. Und sich da dann nochmal die Zeit nehmen zu überlegen, markiere ich jetzt eigentlich den Datenpunkt, auf den ich jetzt eigentlich eingehen möchte. Ansonsten hast du 10 Leute im Raum sitzen und jeder sieht was anderes da. Und nur so kreierst du wieder diesen Fokus, dass du sicherstellst, mir geht's jetzt hier über den Year-over-Year-Drop im Februar auf den Conversion Rates. Weil da werden ganz viele andere Daten noch drin sein. Und das ist aber, worauf ich eigentlich hinaus will, weil ich nutze das, um die Bestätigung dafür zu machen, dass ich in der Landingpage eigentlich eine Verbesserung erwirken muss, weil unsere Usergruppe sich verändert hat und dadurch die nicht mehr funktioniert. Ich habe jetzt mal konstruiert, was da vielleicht die Erkenntnis, die man rausziehen möchte.
Sehr gut, ja, vielen Dank, Marc. Jetzt sind wir in der Zeit schon einige fortgeschritten, aber trotzdem möchte ich gerne auch noch also zwei Sachen. Zum Thema KPI-Ladder und KPI-Tree sollten wir zumindest kurz nochmal meiner Sicht nach einen Schwenk machen, zumindest KPI-Ladder, was du damit meinst. Zu KPI-Trees hatten wir, glaube ich, mit Bücher Josh Kuhner auch schon mal eine Folge, die ich auch nochmal gerne verknüpfe, oder wir machen dazu was Eigenes später nochmal. Du hast eben schon mal gesagt, du hast auch explizit eigene Data Principles für Analysten.
Ja.
Da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein. Wen das interessiert, der schreibt Marc bitte einfach später auf LinkedIn an. Wir werden die Kontaktdaten verknüpfen oder du bist zu finden. Oder du gibst mir einen Link, wo man da mehr drüber lesen kann. Gehen wir nochmal in diese KPI-Leiter rein. So drei Stufen oder drei Ebenen hast du da dargestellt mit einer operativen Steuerungsebene, klaren Department KPIs hast du genannt und so einer höchsten Flugebene von Company-wide KPIs. Warum diese Unterscheidung und warum genau diese Unterscheidung?
Also die Unterscheidung mache ich, weil ich glaube, dass sie einen unterschiedlichen Zweck verfolgen und entsprechend auch anders aufbereitet werden müssen. Operational Steering ist sehr stark individuell getrieben durch einzelne PMs oder einzelne Produktteams. Da sollte man sehr kurzfristig auf Tageskennzahlen, Wochenkennzahlen schauen. Da kann man wirklich auch mal ein bisschen mehr reinholen. Da geht es, Dinge sehr stark auch runterbrechen zu können, zu wissen, ich will hier einen Breakdown nach Device Split, nach User Type, nach Geografie, Aktivität, Uhrzeiten. Da gibt es ja ganz viel. Das ist aber für einen operativen Entscheidungsprozess eher so für Sprint-Reviews, Roadmap-Planning etc. Die Ebene darüber, das Department-Steering, das ist, wo es dann losgeht, wirklich sicherstellen zu müssen, Fokus, weniger Kennzahlen, gut durchdacht, strukturiert und vor allen Dingen auch konsistent. Die sollten sich nicht alle 3 Monate ändern. Wenn man als Department alle 3 Monate neue Kennzahlen definieren muss, hat man ein Problem. Im operativen Steering kannst du jede Woche eigentlich sagen, eigentlich müsste ich jetzt mal was rausschmeißen, was neu reinholen, weil sich die Dinge so schnell ändern, die Prioritäten ändern sich. Das ist okay. Auf Department-Level sollte man versuchen, konsistent reinzubringen. Und auf Company-Level ist das einfach dasselbe, nur nochmal potenziert. Deutlich weniger Kennzahlen, deutlich mehr Fokus und im besten Falle allerhöchstens einmal im Jahr diese Kennzahlen ändern, im besten Fall nur ausgewählte Änderungen. Das ist für mich auch ein Zeichen von Unternehmensreife, wenn man nur wenige Kennzahlen ändert, jedes Jahr, wenn man neu auf sein Budget und sein Yearly Company Goals guckt. Wenn man einmal im Jahr eigentlich alles wieder auf links dreht, dann ist das wie ein Schiff auf dem Meer, das zickzack fährt. Das ist ungesund, sondern das sollte auf den North Star orientieren, weil man weiß, wo man in 3 bis 5 Jahren hin wird. Aber jetzt sind wir ein bisschen mehr in so Management-Strategie. Ein gutes Management hat eine Strategie, die 3 bis 5 Jahre gilt. Daraus leiten sich dann die Company KPIs ab und die spiegeln alles wieder im Unternehmen, damit alle wissen, auf was sie sich ausrichten wollen, wofür sie all die Dinge tun, die sie tun, von Customer Acquisition über Conversion Rate Optimierung und sonst was. Und darum habe ich für mich gelernt, dass das hilfreich ist, diese 3 Bereiche gedanklich zu trennen und auch versuchen, strukturell so aufzubereiten, dass jeder weiß, das sind meine Company Metrics. Im besten Fall die auch gut teilt. Also ich bin ein Fan davon. Ich versuche in meinen Unternehmen zu promoten, dass man eine Dashboard Landing Page hat, wo man sagt, hier findest du deine wichtigsten Kennzahlen aus allen Unternehmensbereichen. Da findest du das Company Steering Dashboard, da findest du das Marketing Dashboard, das Growth Dashboard, das Monetization Dashboard, das CS Dashboard. Und Operational Steering ist dann ein bisschen mehr free for all, kannst du machen, was du willst, muss nicht irgendwo standardisiert werden, ist aber auch nicht wichtig, dass jeder das weiß, wo es das gibt. Und darum habe ich da für mich so eine Realität gebaut, die ein bisschen Struktur in sowas reinbringt, weil ich sowieso ein Fan von Struktur bin.
Ich habe da noch eine Rückfrage zu. Die Company-Ebene verstehe ich sehr gut. Wenn ich das jetzt abgrenze von der Produktebene und denke an die Produktstrategie, also ich habe ein Produkt oder meinetwegen Product Portfolio, und nehme mir, ich bleibe jetzt mal bei einem größeren Produkt, setze, ne, abgeleitet, also im Sinne des Decision Stack von Martin Erickson aus einer Produktvision, leite ich die Product Strategy ab. Und für die Product Strategy habe ich vielleicht gewisse strategische Wetten, denen ich auch KPIs zuordne. Das wären für mich so strategische KPIs oder strategische Metriken auf einer Produktebene. Die wären für mich jetzt noch nicht in deinem Level company-wide KPIs, wenn ich es richtig verstanden habe, genau. Sondern eher so auf dem ja, Department KPIs oder Product Strategy KPIs. Verorte ich das richtig oder
habe ich das? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also ich glaube auf der, also wenn wir jetzt mal bei Produkt bleiben, ich glaube so ein typisches Product Department KPI Dashboard zeigt einem, ob wir gerade als Produkt uns verstärkt mit Mobile-Strategie beschäftigen, da hat man da mal ein paar Mobile-Kennzahlen drin, ob wir eher gerade ein Growth-Unternehmen sind, dann hat man da ein paar mehr Kennzahlen, die gemeinsam vielleicht auch shared sind mit Marketing, aber wenn dem Produkt auch zeigt, die sind auch, die ownt ihr genauso. Oder wenn man einen neuen Geschäftsbereich gerade versucht zu integrieren, dann wird man diese viel prominenter platzieren. Ich versuche hier, also
ja, nimm mal so ein Bazaars B2B-Business, in dem du auch unterwegs bist. Ich könnte mir mal vorstellen, dass es auf der einen Seite eine Metrik gibt wie Neukundengewinnung, auf der anderen Seite Churn-Vermeidung, auf der nächsten Seite vielleicht, wenn du in einem Business bist, wo du Verlängerung von Verträgen aktiv schreiben musst, also wirklich immer mit Vertragsverhandlungen, nicht mit der automatischen Renewal, dass das ja durchaus unterschiedliche strategische Zielsetzungen auch sein können. Ne? Also gehe ich jetzt auf möglichst viel Neukundenakquise oder gehe ich eben auf Churn-Vermeidung und Halten von Bestandsgeschäften? Ne?
Genau, und genau das ist, was so ein Dashboard bewirkt, weil das eine aktive Entscheidung ist. Steht da die Churn-Kennzahl drauf oder steht da die New Customer Acquisition? Weil wenn die Churn nicht draufsteht, dann fokussiert sich das Business nicht drauf, den Churn zu verbessern. Und das ist auch okay, das soll ja auch eine bewusste Entscheidung sein. Wenn du beide drauf machst, hast du wieder die Diskussion, was ist wichtiger, und da hast du keinen Fokus. Das ist das perfekte Beispiel dafür, warum es so wichtig ist, weniger Kennzahlen zu haben und sicherzustellen, dass alle wissen, das sind unsere Departmental KPIs, weil die etwas aussagen, wenn sie genutzt werden. Das ist auch etwas, was ich in diesem Talk am Ende auch noch gesagt habe. Es liegt ja auch in der Verantwortung dann wieder von den Product Managern, und ich denke da sehr spezifisch an einen CPO oder einen Director, diese Kennzahlen dann auch wirklich zu nutzen für Steuerung, für Performance Reviews, und ich meine nicht Individual Performance Reviews, sondern so Business Performance, wie läuft eigentlich gerade mein Business? Weil wenn man vom Leadership das nicht nutzt, dann kann man auch nicht erwarten, dass die individuellen PMs das ernst nehmen. Ja.
Spannend. Also vielen Dank, Marc. Du hast mir zumindest schon mal, und ich glaube unseren ganzen Hörenden, einen super Einblick gegeben, wie du eben das Thema Data und Analytics und Metriken auch lebst in deinen Stationen und jetzt aktuell eben bei Ceftest. Ich denke, der ein oder die andere aus dieser Profession wird vielleicht auch so mit dir in Kontakt treten, um in so einem Kontext arbeiten zu dürfen oder mithelfen zu können. So ein spannendes Unternehmen wie Ceftest mit solch einer Haltung, möchte ich es mal nennen, zu Data, solch einer Haltung zu Metriken auch voranzutreiben. Zum Abschluss der Folge haben wir hier immer in unserem Format so den sogenannten finalen Tipp. Also was würdest du, so formuliere ich es mal, explizit vielleicht Produktmenschen mitgeben, die sich vielleicht jetzt ein bisschen ertappt fühlen und sagen, so viel Fokus habe ich noch gar nicht auf die Metriken gelegt, und das klingt ja alles super, was ihr zwei da jetzt so erzählt habt, aber lieber Marc, mit was kann ich denn anfangen? Was ist so denn der erste wichtige Schritt oder irgendwie, um ins Handeln zu kommen?
Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, Analysten mehr einzubinden in den Produktentwicklungsprozess. Analysten werden viel zu oft vergessen, und die helfen Produktmanagern, besser zu werden in dem, was sie tun. Discovery, Roadmap Planning, Sprint Reviews, Retros. Nimm den Analysten überall hin mit. Nicht nur punktuell, wenn man gerade Daten braucht, weil wenn die integraler Bestandteil des Teams werden, dann entfaltet sich wirklich dieser Mehrwert. Und dann ist es auch die ganze Zeit top of mind, weil ein Analyst da ist, der einen immer wieder in diese Richtung drängt. Ne? Also ich glaube, den einfach einzubinden. Und wenn ihr noch keine Analysten habt, dann schön dafür Lobbyarbeit leisten, dass ihr Analysten bekommt, weil sie sind das Geld wert und den Headcount, der dann vielleicht flöten geht, weil ihr nicht noch einen Engineer einstellen könnt.
Sehr, sehr, sehr schöner Tipp und flammende Rede für den Wert von Analysten, kann ich nur unterstreichen. Also von mir so ein ganz kleiner Hands-on-Tipp als PM oder PO: setzt euch oder versucht ein Habit, eine Gewohnheit daraus zu machen, euch regelmäßig, aber kurz mit euren Metriken zu beschäftigen. Das heißt, vielleicht jeden Morgen 10 Minuten mit einer Tasse Kaffee mal reingucken oder vielleicht sagt der Nächste lieber nach Mittagessen, bevor ich so wieder richtig ins Arbeiten komme. Also setzt euch irgendwie Gewohnheiten, entwickelt euch Gewohnheiten, um euch regelmäßig mit Daten zu beschäftigen. Daraus werden die Fragen kommen. Dadurch wird die Zusammenarbeit mit genau diesen Analysten, glaube ich, auch gestärkt. Das wäre so mein kleiner Einwurf an der Stelle.
Total gut. Auch ein sehr guter Tipp.
Danke. In dem Sinne, herzlichen Dank, Marc. Hat mir super Spaß gemacht. Das sieht man auch an der Zeit jetzt, die fortgeschritten ist. Ich hatte einfach Bock, weiter zu reden über das Thema. Ich finde das total cool, wie du das promotest, wie du dafür brennst, wie du das aber auch griffig machst, so aus der Data-Nerd-Ecke rausholst, das Thema. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Vielen Dank für die Einladung nochmal. War ein sehr interessanter Austausch zum Thema Daten.
So, dann an euch gilt es also, ihr das jetzt gehört habt und bis hierhin durchgehalten habt, macht was draus. Nehmt euch mal so ein paar Tipps, die wir am Ende gehabt haben, oder guckt nochmal in die Struktur, die Marc aufgesetzt hat mit den Prinzipien. Setzt davon was um. Führt was ein bei euch. Sorgt dafür, dass Metriken Wirkung auf Entscheidungen bei euch haben künftig. Und das wünsche ich mir. Schreibt uns gerne auch in den Kommentaren auf dem Blogpost oder auf LinkedIn, wenn ihr weitere Beispiele dafür habt oder wenn ihr ein gutes, cooles Vorgehen bei euch gefunden habt. Freut uns, wenn ihr mit dem Content, den wir hier liefern, auch arbeitet und was bewirkt bei euch.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.